Ja, das Lied hat uns schon gut eingeführt in die Schöpfung. Darum geht es ja, wenn wir heute Abend über Eva nachdenken. Eine Gemeinde in Amerika hat beschlossen, die Eingangshalle neu zu gestalten. Und sie haben überlegt, wir malen die Schöpfung an diese weißen Wände. Alles wunderbar. Ein Künstler wurde gefunden, man fing an zu malen. Doch dann gab es ein Problem, als es um Adam und Eva ging. Hatten Adam und Eva einen Bauchnabel, ja oder nein? Sind sie aus der Erde geschaffen und aus der Rippe oder waren sie abgenabelt, wie man das heute so macht und kennt? Und über dieser spannenden Frage hat sich die Gemeinde gespalten. Das Gemeindehaus ist heute verwaist, weil die Gemeinde geschrumpft ist. Man kann sich also, wenn man mit Adam und Eva sich beschäftigt oder auch mit Eva sich beschäftigt, mit Dingen beschäftigen, die gar nicht so wichtig sind und kann daran das Wesentliche dieser Geschichte aus dem Auge verlieren. Deshalb erst einmal die Geschichte von Eva. Die Rolle von Eva und das Bild, das wir von Eva haben, ist von der Kunst ganz stark geprägt, würde ich jetzt sagen. Man sieht die Eva immer gleich mit der schönen Schlange, also eine schöne Frau mit einer schönen Schlange und natürlich der Frucht in der Hand, dem Apfel. Auch in der Literaturgeschichte ist Eva die Verführerin. Ganz spannend mal zu sehen, wie Eva eigentlich in den Schöpfungsberichten, die uns in der Bibel überliefert sind, dargestellt wird. Eva als Mutter aller Lebenden, als erste Frau, als erste Ehefrau, als erste Mutter. Also sozusagen, wir schauen zurück in den Anfang aller Anfänge. In die Schöpfung, wie wir sie gerade besungen haben. Ich habe ein Bild mitgebracht aus Grandval Bibel, aus Tours im Jahre 804. Das schauen wir uns jetzt mal an. Und dann dem Bild kann ich euch die Geschichte eigentlich ganz gut erklären. Ist ein bisschen klein, aber wer zu weit hinten sitzt, kann gerne noch nach vorne kommen. Wir sehen oben links Gott, der sich herunterbeugt und Adam erschafft. In der Bibel gibt es zwei Schöpfungsberichte. Im ersten heißt es einfach nur ganz kurz und knapp, dass Gott den Menschen zu seinem Bilde schuf. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib, sagt Luther, also als Mann und Frau. Sie ist hier Plural. Er schuf also nicht männlich-weiblich, ein männlich-weibliches Wesen mit bestimmten Anteilen, sondern er schuf einen Mann und eine Frau. Er schuf sie in sein Ebenbild. Interessant, dass Gott von Anfang an diese Beziehung zu Mann und zur Frau mitbeschreibt. Sie sind sein Gegenüber, sein Ebenbild. Er legt von sich eine ganze Menge in diese Menschen hinein. Und das ist ja so bis zum heutigen Tag, dass Gott uns als sein Ebenbild, als sein Gegenüber geschaffen hat. Er segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriegt. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Vorher war alles nur gut. Dann kam die Frau dazu, da wurde es sehr gut. Schon mal ein Anstoß zum Nachdenken, würde ich sagen. Also, oben links sehen wir, wie Gott sich herunterbeugt und aus der Erde den Adam erschafft. Und er ist nicht allein, da sehen wir noch Engel im Hintergrund. An der Schöpfung ist Gott in seiner Dreifaltigkeit aktiv. Vater, Sohn und Heiliger Geist in Gemeinschaft schaffen sich ein Gegenüber zur Gemeinschaft, dass etwas Gemeinsames entsteht. Rechts oben sehen wir, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist und dass Gott Adam in einen tiefen Schlaf versetzt. Auch dieses Detail ist uns wahrscheinlich noch bekannt. Das finden wir nämlich im zweiten Schöpfungsbericht, wo das Ganze etwas Slow Motion erklärt wird, also wo man so die einzelnen Schritte noch nachvollziehen kann, wie diese Schöpfung passiert ist. Und zwar merkt Gott, nachdem Adam den Garten angeschaut hat, alle Tiere vor ihm vorbeispaziert sind, er hat allen Namen gegeben, also er hat sich bekannt gemacht mit dem, worüber er herrschen soll. Aber es gab das Problem, dass nichts gefunden wurde, was seine Einsamkeit überwindet oder was sein Alleinsein überwindet. Und das finde ich immer besonders spannend, weil damit Gott sagt, wir Menschen brauchen nicht nur Gott und Materie oder Tiere oder Schöpfung, über die wir herrschen, sondern wir brauchen auch ein Gegenüber, einen anderen Menschen. Also nicht nur oben und unten, sondern auch auf Augenhöhe, auf gleicher Ebene. Und zwar nicht nur 1:1, sondern Männer und Frauen allgemein. Also in der Ergänzung, weil wir nur gemeinsam das Ebenbild Gottes darstellen können. Also lässt Gott einen tiefen Schlaf über den Adam kommen und da oben rechts sehen wir die erste Operation seit der Schöpfung. Es wird eine Rippe entfernt. Manche zählen ja bis heute ihre Rippen oder meinen, dass den Männern da was verloren gegangen ist. Ich weiß es nicht. Aber daraus schafft er die Frau. Und das sehen wir in der zweiten Zeile links. Er bringt die Eva zum Adam. Und er ist total überrascht. Denn er sagt, das ist jetzt Fleisch von meinem Fleisch, sagt Luther, also Gebein von meinem Gebein, Knochen von meinem Knochen, die ist ja genau wie ich, aber doch anders. Und Luther übersetzt das Wortspiel, das da im Hebräischen steht, mit Mann und Männin. Also fast genau so und doch ganz anders. Und in dieser Polarität von Mann und Frau spielt sich eigentlich das gesamte Leben ab. Und diese Polarität ist so wichtig von Männern und Frauen, weil sie das Ebenbild Gottes widerspiegeln. Gott hat nicht einen zweiten und dritten und vierten Mann geschaffen und nicht noch 35 Frauen, sondern Mann und Frau in der Polarität und in der Andersartigkeit und doch auf Augenhöhe. Luther übersetzt hier, ich will ihm eine Gehilfin machen. Und da stellt man sich ja immer so vor, dass da jemand ist, der putzt und kocht und wäscht und alles drumherum macht, damit der Mann seiner wichtigen Arbeit nachgehen kann. Ja, von wegen. Zu früh gefreut. Dieses Wort, was da steht, ist Eser Kenegdo, eine Hilfe. Aber Eser im Sinne von Hilfe wird im Alten Testament für Gott selbst gebraucht. Und wir würden nicht auf die Idee kommen zu sagen, Gott ist mein Gehilfe. Ja, das ist dasselbe Wort. Gott ist die rettende Hilfe, die zupackende, die eingreifende Hilfe, die mich aus etwas herauslöst, die mich ein Stück befreit. Die wirkliche Hilfe ist, wo ich wirkliche Hilfe brauche. Und dieses Wort wird hier gebraucht für die Eva. Eine Hilfe und Kenegdo heißt auf Augenhöhe, als echtes Gegenüber, also von Angesicht zu Angesicht. So sind wir Menschen angelegt. So funktioniert das Leben auch. Wenn wir das hinkriegen, nicht übereinander zu herrschen und nicht einander zu unterdrücken, sondern in dieser Polarität und in dieser Geschaffenheit zueinander zu stehen. Wir gehen weiter in der Geschichte. Gott zeigt einen Baum, Adam und Eva, in der zweiten Zeile rechts. Sie dürfen von allen Bäumen im Garten essen, nur von diesem einen Baum sollen sie nicht essen, denn das ist der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Es gibt also eine Grenze bei aller Freiheit, die in der Geschaffenheit von uns Menschen als Freie gegenüber Gottes besteht. Und das ist die Grenze dieses Baumes. Eine Grenze setzt Gott. Ein Gebot gibt Gott und sagt, davon dürft ihr nicht essen, weil es wird Konsequenzen haben. Ihr werdet sterben. Da ist eine Grenze, die zwischen Menschen und Gott besteht, die nicht überschritten werden darf. Und genau an dieser Grenze setzt die Schlange an. Sie sitzt links am Baum, das sieht man nur so halb, in der dritten Zeile links, und redet mit Eva. Sollte Gott gesagt haben, dass ihr von keinem Baum essen dürft, was ist das denn für ein Gott? Der verdirbt euch doch alles. der ist doch nicht gut zu euch, könnte man auch so weiterführen, die Gedanken, die vielleicht damit zusammenhängen. Wie kann das sein, dass Gott euch in so ein tolles Paradies setzt und dann dürft ihr von diesem tollen Baum nicht essen? Nein, das hat Gott doch nicht so gemeint, das kann doch gar nicht sein. Die Schlange redet mit Eva und verführt sie. Das lesen wir in Kapitel 3. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weib: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Versuchung. Eva wird versucht. Warum fällt es uns so schwer, Grenzen einzuhalten? Wir sehen einen kleinen Videoclip.
Wait, no. No. Hayes, don't do it. No. Don't do it. No. Don't do it. Don't do it. No. 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 Don't even think of no. Don't even think about, no! 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 No!
Gott hat nicht so gehandelt wie diese Mutter. Sondern er hat dem Menschen zugetraut, seine eigene Entscheidung zu treffen. Das kann ein Kind in dem Alter vielleicht noch nicht so gut. Ein reifer Mensch schon. Die Freiheit bedeutet, ich muss Entscheidungen treffen. Freiheit, die Eva hatte, bedeutete, ich muss mich entscheiden, vertraue ich Gott, dass er mich gut versorgt? Vertraue ich Gott, dass seine Grenzen gut für mich sind und dass seine Gebote mich am Leben halten, mich zum Leben führen? Oder hat die Schlange recht? Ist Gott wirklich so unmöglich und lässt mich hier im Paradies hungern, wo es doch so schöne Früchte gibt? Freiheit bedeutet, ich kann mich entscheiden. Und Eva entscheidet sich. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen war und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Interessant sind die drei Worte, vier Worte, der bei ihr war. Also Adam war dabei und der hätte sagen können, no, no, no. Hat er aber nicht gemacht. Sie hat von der Frucht gegessen und er auch. Und er war bei ihr, als die Schlange Eva versucht hat. Also, wer ist jetzt mehr schuld? Eva oder Adam? Ich meine, Eva hat sich noch ein paar kluge Gedanken gemacht, würde ich sagen. Die hat noch gesagt, ja, der sieht gut aus und macht klug, kann man ja nichts gegen haben. Also kann ich doch mal probieren. Und dann gibt sie auch ihrem Mann davon. Und das ist der Punkt, dass verführte Menschen sehr gerne andere verführen, also mit hineinnehmen in das, was sie selber schon falsch gemacht haben. Und später sehen wir auch die Schuld abwälzen auf die anderen, die ja auch mitgemacht haben. Das kennen wir auch alle, dass es letztlich dann keiner gewesen ist, sondern immer der andere schuld ist, der auch mitgemacht hat. Wir gehen zurück zum Bild. Eva, in der dritten Zeile links, nimmt die Frucht, gibt sie Adam. Wenn ihr nachher nochmal Lust habt und nach vorne kommt, seht ihr, dass sich der Maler bemüht hat, Adam und Eva immer ziemlich identisch zu malen. Also manchmal muss man ganz genau hingucken, wer ist jetzt wer. Einfach aus diesem Gedanken heraus, dass Gott die Menschen zu seinem Gegenüber geschaffen hat. Und dass sie da gleichwertig, gleichrangig, gleich sind vor Gott. Und rechts sehen wir dann in der dritten Zeile rechts, Adam und Eva schämen sich. Ihnen wird bewusst, dass sie diese eine Grenze, die Gott in seiner Liebe gesetzt hat, überschritten haben. Wir können als Menschen nicht verlangen, selbst wie Gott zu sein. Das ist die Grenze, die wir Menschen immer wieder versuchen zu überschreiten. Selber Gott zu sein, selber die Regeln zu bestimmen, selber zu entscheiden, was gut und richtig ist. Und Gott für zu dumm, zu weit entfernt, zu altmodisch, zu altbacken, zu überholt, zu unwissend abzustempeln. Dabei weiß Gott, wozu er uns geschaffen hat und welche Grenzen wir auch brauchen als Menschen, was gut für uns ist und was nicht gut für uns ist. Beide werden schuldig. Und beide trifft jetzt die Konsequenz ihres Handelns. Das sehen wir unten in der Zeile. Beide werden aus dem Paradies vertrieben. Und unten rechts sehen wir Eva mit einem Kind auf dem Schoß und Adam, der auf dem Acker ackert. Und genau das sind die Konsequenzen, die Gott voraussagt und sagt, von jetzt an wird es schwierig werden für die Frauen bei der Geburt und von jetzt an wird es schwierig werden für die Männer in der Arbeitswelt. Konsequenzen des Getrenntseins von Gott, des selber Gott sein Wollens. Beide schieben die Schuld ab. Adam, als Gott ihm begegnet im Garten abends, beide haben sich versteckt und so wie Gott es üblicherweise gemacht hat, trifft er sie abends im Garten zum Gespräch, zum Spazierengehen. Beide haben sich versteckt, weil sie plötzlich wissen, dass sie nackt sind, dass sie einen Fehler begangen haben, dass sie das Vertrauen Gottes verspielt haben, das Vertrauen, das er in sie gesetzt hat. Und sie machen sich Schurze oder Blätter, verstecken sich, schämen sich und auf einmal wird diese Beziehung, die gut geschaffen war zwischen Mann und Frau, zu einem ganz problematischen Gebilde. Und das erleben wir bis heute. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, ich kriege sie nicht mehr ganz zusammen. Ich habe sie irgendwann mal gelesen, dass als die Eva geschaffen worden ist, Adam ganz begeistert ist. Und nach einer Woche kommt er und sagt, du, kann ich die umtauschen? Er sagt, Gott, ja wieso denn, du warst doch so begeistert. Ja, aber die redet so viel. Also nimmt Gott sie zurück. Wieder eine Woche vergeht und Adam kommt und sagt, kann ich sie wiederhaben? Ja, sagt Gott, wieso denn? Die hat sich ja nicht verändert. Ja, aber ich mag das so, wenn sie redet. Also diese Spannung, die ist jetzt geblieben und die ist verschärft dadurch, dass jetzt plötzlich nicht mehr dieses auf Augenhöhe miteinander möglich ist, sondern dass man sich voreinander schützen muss. Dass plötzlich Konflikte in die Beziehung kommen, wo es um Herrschaft geht. Wer hat das letzte Wort? Wer darf bestimmen? Wer ist stärker? Wer hat das Sagen? Dinge, die mit Herrschaft und Macht zu tun haben und gar nicht mit diesem vertrauensvollen, auf Augenhöhe miteinander herrschen über den Rest der Welt. Auf einmal geht es um Herrschaft und Unterdrückung. Und das ist etwas, was wir bis heute weltweit finden, dass die Töchter Evas, die Frauen in dieser Welt, unsägliches Leid erleben. Das trifft jetzt nicht unbedingt unsere Kultur und unser Land, aber wir müssen uns nur ein bisschen umschauen, um zu sehen, was mit Frauen geschieht, wie Frauen unterdrückt werden, wie Frauen leiden, wie Frauen, nur weil sie Frauen sind, ganz andere Möglichkeiten im Leben haben oder ihnen viele Möglichkeiten auch verstellt sind und sie vieles nicht machen können. Wie viele Mädchen nicht geboren werden in manchen Ländern der Welt, einfach weil sie Mädchen sind. Und weil man nur einen Sohn haben möchte und kein Mädchen. Denn Mädchen kosten Geld, Mädchen brauchen hinterher eine Aussteuer. Mädchen sind anstrengender, weil sie viel Geld brauchen, wenn man sie dann verheiraten will. Diese Not hat damit zu tun, meiner Meinung nach, dass Gott hier etwas tut. Er sagt nämlich, als die Konfrontation mit der Schuld geschehen ist und Adam sagt, ja, die Frau ist schuld, die du mir gegeben hast, und Eva sagt, die Schlange ist schuld, da wird die Schlange verflucht von Gott. Und für Adam und Eva zeigt er Konsequenzen auf. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Eine Verheißung, ein Ausweg, eine Rettung, ein Lichtblick. Der Retter wird kommen und er wird von einer Frau geboren werden. Wir gehen jetzt auf Weihnachten zu. Jetzt ist schon Oktober, die Plätzchen liegen schon in den Regalen, vielleicht auch schon bei euch zu Hause in den Schubladen. Es geht schon los mit Weihnachten. Dann feiern wir das, dass der Retter gekommen ist, um wiederherzustellen, was durch die Sünde zerstört wurde. Und das heißt auch, dass Jesus gekommen ist, um dieses Miteinander von Mann und Frau wiederherzustellen, uns wieder in diese Partnerschaft zu führen, dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir miteinander diese Welt gestalten, dass wir uns gegenseitig respektieren und stehen lassen mit allen Eigenheiten, die wir haben, auch mit aller Schuld und Sündhaftigkeit, die wir mitbringen. Denn da sind wir Männer und Frauen gleich, dass wir nicht immer das tun, was wir tun sollten und was wir tun wollen. Feindschaft, die sich so auswirkt, dass an vielen Stellen Kampf statt Miteinander ist. Für Eva war das kein einfaches Leben, vertrieben aus dem Paradies. Sie bekommt noch Kinder, Kain und Abel und viele andere. Und genau in diesem Bruderzwist zwischen Kain und Abel verliert sie ihren Sohn. Der eine ermordet den anderen. Und der Mörder muss fliehen. Und Eva erlebt ganz brutal, wie ihre Familie zerbricht. Aus dem Paradies vertrieben. Und jetzt so ein Familiendrama, könnte man sagen. Eva, eine starke Frau, sie hält an Gott fest. Das sieht man an den Namen, die sie ihren Kindern gibt, die nach diesem Mord geboren werden. Ganz kurz drei Gedanken. Aus gut wird sehr gut. Die Schöpfung ist gut gewesen. Und dann schafft Gott sich das Gegenüber, das er liebt und mit dem er in Gemeinschaft leben will. Und dieses Gegenüber hat ein Gegenüber. Männer und Frauen, die in Gemeinschaft mit Gott und miteinander leben und die Welt gestalten sollen. Zweitens, Entscheidung mit Folgen. Sollte Gott gesagt haben, kann das wirklich sein, dass Gott sowas sagt? Ich kann euch nur warnen und ich kann mich selbst nur warnen, bei solchen Fragen sehr, sehr vorsichtig zu werden und zu sagen, vertraue ich, dass Gott es gut mit mir meint? Und kann ich seinem Wort und seinen Geboten wirklich vertrauen? Oder muss ich Angst haben, dass Gott doch vielleicht der Despot ist, der unbarmherzige Herrscher? Worauf setze ich mein Vertrauen? Welche Entscheidung treffe ich, wenn mich die Versuchung trifft? Und keiner Nein schreit, sondern ich für mich selbst entscheiden muss. Und drittens, die Frage nach dem Ende der ganzen Geschichte. Erlösung in Jesus. In manchen Ikonen, also Gemälde, die darstellen, was an biblischen Geschichten uns überliefert ist, sieht man, wie Jesus aus dem Grab aufsteht und seine Hände ausstreckt nach unten. Und da sieht man zwei Menschen, einen Mann und eine Frau. Adam und Eva, die im Totenreich gefangen sind, die unter der Sünde gefangen sind. Und in dem Moment, wo Jesus aufersteht, befreit er uns Menschen, Adam und Eva, von der Schuld. Und es wird ein ganz neues Miteinander möglich. Auf Augenhöhe. Geliebt und angenommen bei Gott. Im Miteinander diese Welt gestalten und sich verändern lassen durch Jesus. Herrsche nie über Menschen, denn dafür hat Gott dich nicht geschaffen. Amen.